Herzlich willkommen beim dritten Teil unseres Facharztrepetitoriums. Dana wieder auf dem Hotseat. Dana, bist du bereit?
Ich bin immer bereit.
Ja, es freut uns sehr, Frau Haag hier wieder begrüßen zu dürfen, auch in unserer erlesenen Prüfungskommission bei den Pin-Up-Docs. Schärfer wird es heute nicht mehr. Also ich meine das Bild natürlich bei der Aufnahme. Oh Gott. Frau Haag, fühlen Sie sich gesundheitlich in der Lage, heute diese Prüfung abzulegen?
Ich denke schon, ja.
Das freut uns, sonst wäre jetzt der letzte Moment aufzustehen und zu gehen.
Auf gar keinen Fall.
Auf gar keinen Fall, okay. Gerade, weil Sie es so schön sagen, haben wir einen wunderbaren Fall uns heute für Sie ausgedacht. Und zwar, stellen Sie sich mal vor, 88-jährige Patientin, massiv vorerkrankt, kardialer Genese vor allen Dingen und soll jetzt eine Karotis-Thrombendarteriektomie bekommen. Also ich glaube, Sie haben ein Bild vor Augen, wie das so aussehen kann. Und jetzt denken Sie natürlich, wir machen das in einer super tollen, angepassten Vollnarkose. Machen wir aber nicht, weil ich bin ein totaler Fan von Regionalanästhesie. Und haben Sie schon mal was vom zervikalen Plexus gehört?
Ja, also in der Tat machen wir das in unserer Klinik als Standardverfahren.
Okay, dann machen wir doch andersrum. Wir fragen Vollnarkose. Nein, okay, das trifft sich ja gut, wunderbar. Dann erklären Sie doch mal, wie das so abläuft.
Genau. Also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die Patientin schon vollends aufgeklärt ist und ich schon mit ihr die Narkose-Checkliste, also die WHO-Checkliste durchgehen konnte. Ich die Seite nochmal abgeprüft habe, entweder mit einem Bändchen oder eben auch die Seite, die einmal angezeichnet wurde, beispielsweise durch einen Edding. Und würde dann, wenn das alles geklärt ist und das die richtige Patientin ist, die Patientin erstmal an das Monitoring anschließen, also Sauerstoffsättigung, Blutdruck, EKG. Beim Blutdruck ist es so, dass wir in der Tat eine Arterie legen, schon bevor wir dieses regionalanästhetische Verfahren machen. Und zwar auf der kontralateralen Seite, unter anderem auch deswegen, weil der Arm ausgelagert wird. Und wir dadurch dann halt einfach dort auch besser sozusagen mit dem Arm das Verfahren durchführen können.
Aber eigentlich wollen wir gerade die Blutdruckabfälle ja vermeiden durch die Regionalanästhesie.
Richtig, das können wir auch sehr gut. In der Tat sind die bei uns eher hypertensiv, diese PatientInnen. Und man braucht sogar manchmal intraoperativ noch Orapidil.
Warum legen Sie denn dann eine Wacharterie?
Zu hypertensiv sind. Naja, um einfach genau auch das mitunter zu beobachten, falls wir einfach eine Blutdruckschwankungen haben, dass wir darauf reagieren können. Und die Blutdruckschwankung ist natürlich.
Herr Kollege, wie soll, Herr Kollege, jetzt müssen Sie mich aufklären. Also, wie soll Frau Haag denn bei einer Regionalanästhesie nicht eine Wacharterie legen, wenn sie eine Arterie legt? Also.
Ich habe ja extra nicht Wacharterie gesagt.
Das ist eine berechtigte Frage, Herr Kollege. Ich ziele auch eher darauf ab, warum man überhaupt eine Arterie legt, aber nun gut.
Ich würde die Blutdrucküberwachung, die sekundengenaue Blutdrucküberwachung schon einer Blutdrucküberwachung, die ja mit einem deutlichen Zeitintervall für das Messen einfach einhergeht, vorziehen und vor allen Dingen auch eine wirklich sichere Blutdrucküberwachung auch haben. Weil wenn wir dann intraoperativ beispielsweise an die Blutdruckmanschette nochmal drankommen müssten, wäre das auch für die Operateure durchaus sehr schwierig, weil die ja in diesem gleichen Gebiet auch stehen und sich bewegen und dementsprechend würde ich versuchen, das über die Arterie zu vermeiden. Das heißt, wir machen dafür eine Lokalanästhesie, legen dann eben die Arterie an und haben dann eine gute Blutdrucküberwachung, können uns dann auch schon mal einen Überblick verschaffen mit einer BGA über den Zustand der Patienten, auch was die pulmonale Situation angeht. Und dann würde ich vorgehen und den Plexus cervicalis vorbereiten. Und zwar ist es so, dass wir hier unterschiedliche Nerven betäuben wollen und wir machen das Ganze unter sonografisch gestützter Methode und betäuben dabei den Nervus transversus colli, den Auricularis magnus, den Occipitalis minor und die Ansa cervicalis superficialis. Und in der Tat ist es so, dass man auf dem Ultraschallbild die Nerven am besten mit so einem Traceback-Verfahren ganz gut darstellen kann. Das heißt, man geht einmal von der etwas weiter körpernahen, stammnahen Seite des Halses nach oben und kann sich dann die Nerven, bis sie in so einer Dreierformation sind, auch sehr gut darstellen. Dann geht man eben zwischen die beiden unterschiedlichen Faszien und versucht dann dort das Muskelrelaxans, das lokale Betäubungsmittel zu verabreichen. Genau. Und damit man
wie
auch.
Wie viel nehmen Sie da so?
Meistens nehme ich da maximal 15 Milliliter, damit wir auch nicht in die Gefahr kommen, dass wir ein Horner-Syndrom hervorrufen, gerade wenn das sehr schlanke und dünne und kleine, zierliche PatientInnen sind, dann würde ich auch wahrscheinlich nur 10 Milliliter nehmen.
Jetzt müssen sie aber genauer werden. 10 Milliliter von was denn? Also ich meine.
Ich habe noch eine Frage vorher, bevor wir zur Regionalanästhetika kommen. Kennen Sie noch eine andere Indikation für die Regionalanästhesie mit dem Plexus cervicalis?
Nicht, dass wir die bei uns irgendwie durchführen würden, nee.
Ja, das ist der Moment, wo man was vom Prüfer lernen kann. Tatsächlich kann man Clavicula-Frakturen regionalanästhesiologisch mit einer Plexus cervicalis Anästhesie betäuben.
Okay, ja, spannend.
Das muss ich mir merken, das werde ich unseren Unfallchirurginnen vorsetzen, die werden mich lieben dafür.
Genau. Gut, aber es wird ja auch, das wollte ich nur so als kleines Bonbon hier mit einstreuen tatsächlich.
Mhm. Spannend.
Ich hab das auch noch nie gemacht, aber ich habe das bei Nisora gelesen tatsächlich, dass man das machen kann. Okay. Also
Clavicula-Frakturen.
Genau, Plexus cervicalis quasi. Plexus also präklinisch gerade, ist das ja gerade groß im Kommen. Regionalanästhesie kann man sich das tatsächlich überlegen. Mhm. Gut. Kommen wir zu den Regionalanästhetika. Der Kollege
Herr Doll wollte nämlich noch wissen, wie viel von was ich denn da spritze. Und in der Tat haben wir dafür eine Standard Operating Procedure und es ist eine Mischung aus Ropivacain und Prilocain. Und zwar mit 10 Milliliter Ropivacain 0,2%ig und 20 Milliliter Prilocain 1%ig. Genau.
Warum kombinieren Sie denn diese beiden Substanzen?
Die Kombination der beiden Substanzen liegt unter anderem daran, dass die beiden ja unterschiedliche Wirkdauern haben. Das heißt, das Ropivacain wirkt deutlich länger, hat aber eine längere Anschlagszeit, bis es wirkt. Und das Prilocain wirkt deutlich schneller, hat also eine kürzere Anschlagszeit, wirkt aber dadurch auch nicht so lange.
Jetzt haben Sie zwar schon gesagt, dass Sie die beiden nehmen. In welchen Konzentrationen nehmen Sie die denn? Oder welche Konzentration kennen Sie denn von den beiden?
Hat die Kollegin auch schon gesagt. Herr Doll, Sie müssen zuhören.
Genau. Also grundsätzlich machen wir eine Mischung aus den beiden oder zwei lokalen Betäubungsmitteln und zwar einmal Ropivacain 0,2%iges und zwar davon 10 Milliliter und dann nehmen wir noch zusätzlich Prilocain 1%ig mit 20 Millilitern als Mischung, sodass wir insgesamt 30 Milliliter haben und davon dann eben 10 Milliliter in diese Zwischenfaszienraum spritzen.
Okay, und was unterscheidet jetzt diese beiden Substanzen, warum man die kombiniert und nicht einfach nur einen von beiden nimmt?
Das Ropivacain ist grundsätzlich eine Substanz, die eher länger anhält, aber dafür eine auch lange Anschlagszeit hat. Also es wirkt einfach etwas später, hält aber dafür länger. Und das Prilocain hat eine kurze Anschlagszeit, also wirkt relativ schnell, aber dafür nicht so lange. Und deswegen ist die Mischung von den beiden Substanzen für einen solchen Plexus ganz sinnvoll.
Jetzt müssen wir da tiefer einsteigen, es tut mir leid, aber wie kann man denn Lokalanästhetika einteilen?
Ja.
Und was gibt es da für Unterschiede? Mhm.
Also grundsätzlich gibt es erstmal die Unterschiede in der chemischen Verbindung, das sind entweder Ester- oder Amidverbindungen. Und wir benutzen eigentlich vorwiegend die Amidverbindungen. Und die Esterverbindungen werden unter anderem deswegen, weil sie ein höheres allergisches Potenzial haben, aber auch, weil sie beispielsweise durch Esterasen abgebaut werden müssen, ist es so, dass wir die einfach seltener verwenden. Die nur ein I in der Verbindung haben, sind insgesamt die Esterverbindungen, also Procain beispielsweise. Und alle Wirkstoffe, die zwei I in der Verbindung haben, das heißt Prilocain oder Mepivacain beispielsweise oder Ropivacain, sind alles Amidverbindungen. Und dann ist es so, dass die Amidverbindungen ein deutlich selteneres Potenzial haben dafür, dass sie eine allergische Reaktion hervorrufen. Und dann kann man das Ganze natürlich auch noch unterschiedlich einteilen nach einer schnellen Anschlagszeit oder einer langsamen Anschlagszeit und auch nach einer kurzen, mittleren oder langen Wirkdauer.
Kennen Sie eine Krankheit, bei der man ein gewisses Lokalanästhetikum nicht verwenden sollte und warum?
Ich weiß nicht, ob Sie jetzt darauf abzielen, aber grundsätzlich wäre eine Methemoglobinämie nicht unbedingt so sinnvoll, dann auch noch Prilocain zu verwenden, weil das zusätzlich auch noch eine über, glaube ich, O-Toluidin-Verbindung der Abbau sozusagen dann auch noch eine Methemoglobinämie machen kann. Aber darauf wollten sie wahrscheinlich nicht hinaus.
So wie ich gucke, wahrscheinlich nicht. Tatsächlich ist es eher eine Orphan Disease. Und ein Medikament hat eine Nebenwirkung, die die Wirkdauer von, die jetzt bei dieser Krankheit verwendet wird, dass die Wirkdauer von Regionalanästhetika beim Esther-Typs massiv verlängert.
Ich denke gerade drüber nach.
Die Myasthenia gravis.
Ha, ja, logisch.
Da werden Acetylcholinesterase-Inhibitoren verwendet. Und die sind notwendig für den Abbau von Ester-Verbindungen. Das ist eine sehr beliebte E-Dike-Frage tatsächlich.
Deshalb, ja, kann ich ja dann gleich nach der Prüfung noch.
Genau, können Sie gleich weitermachen.
Zurück zu den Lokalanästhetikern. Sie haben jetzt gesagt, Sie nehmen Ropivacain. Das nimmt man ja zum Beispiel auch im Kreißsaal ganz gerne mal. Für die PDA. Können Sie erklären, warum Ropivacain vielleicht eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, eine sogenannte Walking PDA oder eine unvollständige motorische Blockade zu machen und während Bupivacain eher eine vollständige Blockade macht?
Gute Frage, liegt wahrscheinlich auch irgendwo an der Verbindung des Ropivacains im Vergleich zum Bupivacain und vielleicht auch der Lipophilie, aber
Da haben Sie was Wichtiges gesagt. Die Lipophilie ist ein wichtiger Punkt. Das Bupivacain ist lipophiler. Geht deswegen eher durch die dickeren Myelinscheiden durch. Zweiter Faktor ist, aber das ist wirklich Spezialwissen, dass der Natriumkanal, der in den motorischen Fasern drin ist, durch das Bupivacain stärker blockiert wird als durch das Ropivacain.
Okay. Ich hätte jetzt nur gewusst, dass Bupivacain noch Kardiotoxizität, also mehr Kardiotoxizität macht, aber dass das noch.
Ja, wenn Sie schon ansprechen, warum ist das so?
Das habe ich jetzt nur oft.
Der Kollege hat zu dem außerhalb. Thema promoviert.
Torben, hau dein.
Sie haben es angesprochen, ich.
Torben, hau dein Spezialwissen raus.
Nein, genau das Gleiche. Erstmal ist Bupivacain lipophiler. Das heißt, es bleibt länger in den Kardiomyozyten. Und ist deswegen kardiotoxischer, weil man es da schlechter, weil es da schlechter wieder rausgeht und es geht auch schneller rein. Und der zweite Grund ist auch da, dass es eine stärkere Blockade der kardialen Natriumkanäle macht.
Okay.
Als das Ropivacain. Aber die langwirksamen sind eh kardiotoxischer als die kurzwirksamen. Deswegen kann man Lidocain tatsächlich auch als Medikament einsetzen, während das mit den langwirksamen gar nicht geht. Weil die Kardiotoxizität höher
ist. Toxizität ist sowieso ein ganz tolles Stichwort. Weil was ist denn eine Nebenwirkung von zu viel Regionalanästhetika? Wie merkt man das?
Das kann man an unterschiedlichen Dingen merken. Also zu viel würde ja bedeuten, dass wir entweder über die Maximaldosis hinausgegangen sind oder dass beispielsweise auch lokale Betäubungsmittel in einer zu hohen Dosierung dann auch eine Umverteilung in das intravasale System bekommen haben oder sich da, das dort stattfindet. Und wir merken das zum einen an einer ZNS-Toxizität. Das bedeutet also, dass wir grundsätzlich einmal so ein perorales Kribbeln haben können, metallischen Geschmack im Mund. Wir können ein Klirren oder halt ein Ohrgeräusch irgendwie haben. Es kann dann auch in sehr ausgeprägten Fällen bis hin zu einem Krampfanfall oder einem Koma kommen. Und das Ganze kann natürlich sich auch auf die kardiozirkulatorische Situation auswirken. Und zwar zum Beispiel auch über die kardiale Situation, dass wir Herzrhythmusstörungen sehen können oder QT-Zeitverlängerungen, genau, Tachykarde, Rhythmusstörungen bis hin zu einem Kammerflimmern.
Okay. Und wann ist das Risiko für eine Lokalanästhetika-Intoxikation besonders hoch? Und haben Sie eine Vorstellung, wie häufig sowas überhaupt auftritt?
Gar nicht, glaube ich, so häufig. Insgesamt bei ungefähr 1 bis 11 pro 10.000 rückenmarksnahen Verfahren. Und so grob bei 0,1% bei peripheren Regionalanästhesien.
Okay. Und wann tritt das besonders häufig auf? Oder was sollte man tun, wenn man eine periphere Regionalanästhesien anlegt, damit man das Risiko minimiert? Abgesehen davon, dass man die Dosis natürlich einhält, also die Höchstdosis.
Genau. Grundsätzlich ist es so, dass es eher dann jüngere Personengruppen betrifft, unter 16 Jahren oder eher ältere Personengruppen über 60 Jahren. Und um das Ganze zu vermeiden, sollte man natürlich auf die Höchstdosierungen achten und im Zweifelsfall auch das, ja, natürlich immer mit einer Aspirationsprobe versehen, bevor man Regionalanästhetika spritzt.
Genau, und man sollte kontinuierlich auch während der Applikation immer mal wieder aspirieren, um zu gucken, dass man dann nicht irgendwo in ein Gefäßsystem sozusagen Anschluss gewonnen hat. Ja. Und was macht man, wenn es denn doch leider mal dazu kommt? Ne? Der Patient fängt an, irgendwie komische EKG-Rhythmen zu bieten, gerät vielleicht sogar in eine Situation eines Herz-Kreislauf-Stillstandes. Nehmen wir jetzt mal das Worst-Case-Szenario an. Wie würden Sie das therapieren?
Wenn wir jetzt wirklich uns im Herz-Kreislauf-Stillstand befinden, dann müssen wir natürlich eine Reanimation nach den aktuellen Reanimations-Guidelines anstreben. Zusätzlich ist es aber so, dass wir ja den im Zweifel reversiblen Grund durchaus für den Kreislauf-Stillstand schon wissen und dementsprechend auch noch eine Lipid-Rescue-Therapie anstreben können. Da wäre es so, dass wir in der ersten Zeit erstmal einen Bolus von 100 Millilitern 20-prozentiger Lipidlösung geben und gleichzeitig aber auch noch die kardiopulmonale Reanimation nach Guideline fortführen.
Und wir haben jetzt diesen Bolus angesprochen. Kann man das auch, ist das immer gleich oder ist das irgendwas pro Kilogramm Körpergewicht? Oder?
Genau, es sind eigentlich 1,5 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht in den ersten 2 bis 3 Minuten und danach dann 0,25 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht über die nächsten 15 bis 20 Minuten.
Okay, und haben Sie eine Vorstellung, wie das wirkt oder ist das überhaupt evidenzbasiert oder ist das, weil wir uns so denken, das könnte sein?
Also, ich meine, dadurch, dass es schon eine klare Indikation dafür gibt, ist das schon auch evidenzbasiert, dieses Verfahren zu verwenden. Allerdings muss man sagen, gibt es zu der Theorie, wie es wirklich wirkt, unterschiedliche mutmaßliche Modelle. Zum einen, dass es eben von dort sozusagen eine Aktivierung kardioproduktiver Signalwege in den Kardiomyozyten gibt, also eine Postkonditionierung oder eben Shuttle-Effekte. Oder dass wir durch das Lipid einen positiven Einfluss auf den Gefäßtonus oder eine Verbesserung von HZV und Perfusion dadurch haben.
Und sind Lipidemulsionen zugelassen für die Therapie der Lokalanästhetika-Intoxikation?
Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Das
ist ein Off-Label-Use.
Das dachte ich mir, wenn Sie so fragen.
Also es ist, die Theorien sind alle richtig und die Theorien sind alle gut und man macht das, wenn man die Evidenz dazu hat, aber offiziell sind die Medikamente dafür nicht zugelassen. Tatsächlich.
Wirkt das denn das Ganze dann nur bei Lokalanästhetika oder können Sie noch sich überlegen, ob es andere Medikamente gibt, wo eine Lipid-Rescue-Therapie sinnvoll sein kann?
Naja, wenn so gefragt wird, gibt es mit Sicherheit noch andere Möglichkeiten, eine Lipid-Rescue-Therapie einzusetzen.
Was, um jetzt nicht zu speziell zu werden, was müsste denn ein Medikament charakterisieren, damit die Lipid-Rescue-Therapie Sinn macht?
Eine hohe Lipophilie.
Ja, im Endeffekt schon.
Danke, Herr Kollege, genau. Es muss ein lipophiles Medikament sein. Da gibt es tolle Tabellen. Tendenziell muss man sagen, dass es so ein paar gibt, wo es tatsächlich auch bei Reanimationssituationen unter diesen Medikamenten gesagt wird, das sind Antidepressiva, gerade die trizyklischen. Da kann es Sinn machen. Und die älteren Beta-Blocker, die sind auch relativ lipophil, also Carvedilol, Propranolol und Calcium-Kanalblocker. Also tatsächlich, also einfach nur, ja, kann man auch mal hindenken.
Ich möchte auch an der Stelle Werbung machen für unseren Pinup-Blocks-Artikel zu Lokalanästhetika-Intoxikation, finden wir auf unserer Homepage. Es gibt eine Guideline dazu, die haben wir da mal so ein bisschen für euch aufbereitet. Da stehen die ganzen Höchstdosierungen drin und was man macht und warum und so weiter und so fort. Ja, das, Frau Haag, das ist ja schon großartig, was Sie hier so präsentiert haben. Sie wissen zu Lokalanästhesie oder Regionalanästhesie deutlich mehr als ich. Aber wie schaut das denn aus? Gibt es auch eine Situation, in der man vielleicht eine Regionalanästhesie nicht durchführen sollte, aufgrund des Zustandes des Patienten? Oder ist das für immer das geeignete Verfahren?
Naja, grundsätzlich muss man das schon mit den PatientInnen absprechen. Also eine generelle Einverständnis der PatientInnen in das Verfahren sollte schon gegeben sein. Also eine absolute Kontraindikation wäre beispielsweise, wenn diese PatientInnen das Verfahren komplett ablehnen und sagen, ich mache die OP nicht, wenn ich keine allgemeine Anästhesie bekomme, beispielsweise. Dann muss man das natürlich nochmal diskutieren, jetzt vielleicht nicht unbedingt beim zervikalen Plexus, aber man kann sich ja auch vorstellen, dass man jetzt eine Schwangere hat, die eine Sekzo braucht und möglicherweise vielleicht nicht mit einer Spinalanästhesie einverstanden ist. Und da muss man natürlich mit ihr diskutieren, dass es eben trotzdem das geeignetste Verfahren auch für Kind und Mutter ist. Aber es gibt natürlich auch noch weitere patientenseitige Einschränkung, sage ich mal, einmal eine Infektion im Bereich der, dort, wo die Regionalanästhesie durchgeführt werden soll, im Bereich der Einstichstelle. Dann natürlich auch eine mögliche patientenseitige, dass die Patienten einfach nicht so mitmachen können unter der Regionalanästhesie. Beispielsweise bei sehr, sehr kleinen Kindern ist eine alleinige Regionalanästhesie meist nicht die beste Wahl, muss man sagen, sondern immer mit einer Sedierung dann zu versehen. Und genau, wenn es Allergien gegen Lokalanästhetika gibt, dann sollte man das natürlich auch vermeiden.
Okay. Einen spannenden Punkt haben Sie rausgegriffen, und zwar, dass im entzündeten Gewebe offensichtlich die Regionalanästhetika nicht so gut wirken. Mhm. Woran liegt das?
Also lokale Betäubungsmittel sind grundsätzlich schwache Basen, und es ist so, dass anhand der Säure- bzw. basischen Eigenschaften eines Stoffes die Membran nur unterschiedlich gut passiert werden kann. Und zwar in entweder protonierter oder deprotonierter Form können die halt unterschiedlich gut oder schlecht durch diese Membran durchkommen. Und wenn das Gewebe sehr sauer ist, also wir eine Azidose durch eine Entzündung im Gewebe haben, dann haben die lokalanästhetischen Stoffe einfach Schwierigkeiten, die Membran, die Zellmembran zu überwinden und überhaupt zum Natriumkanal zu kommen. Und dementsprechend können sie im entzündeten Gewebe auch nicht so gut wirken.
Mhm. Haben Sie einen Begriff aus der Chemie oder Biochemie, der als Stichwort da genannt werden kann, die Eigenschaft von Regionalanästhetika, der PKS-Wert, sagt Ihnen das was?
Ja, der PKS-Wert sagt mir was. Mhm.
Genau, also das ist, ne? Bei dem Wert liegt das ja genau in die Hälfte des Lokalanästhetikums in protonierter und die andere Hälfte in nicht protonierter Form vor. Und jedes hat seinen individuellen PKS-Wert und davon hängt es am Ende ab, wie gut es in etwas saurere Umgebung sozusagen noch funktioniert. Was kann man machen? Ich hatte mal selber eine Operation mit einem entzündeten Gewebe und in Regionalanästhesie und ich habe genau diesen Einwand gebracht gegenüber dem Chirurgen, dass es nicht funktionieren kann quasi. Und was hat der Kollege gesagt, wie er das Problem löst?
Wahrscheinlich wollte der irgendwie das Gewebe anhand von Natriumbicarbonat puffern.
Nee, Dosiserhöhung war seine Lösung.
Okay.
Hat nicht funktioniert. Spoiler. Also nicht besonders gut zumindest. Ja, okay. Herr Kollege Doll, haben Sie noch Fragen?
Ja, ich möchte auf den Anfang der Prüfung zurückkommen. Frau Haag hat das Horner-Syndrom angesprochen. Ich möchte mal wissen, worum handelt es sich da überhaupt bei und wie äußert sich das und was sind die Gefahren?
Genau, das Horner-Syndrom ist eine Myosis, Ptosis und Enophthalmus, also ein hängendes Augenlid und einmal noch sozusagen auch, dass das Auge so ein bisschen nach hinten verschoben ist, nicht so weit rauskommt und eine Engstellung der Pupille. Und so können wir das eben im Zweifelsfall auch sehen. Ja, also Myosis, Ptosis, Enophthalmus und so würden wir das Ganze auch diagnostizieren, ist bei höheren Lokalanästhetikagaben bei einem Plexus cervicalis häufiger, ist aber meistens, nachdem das Lokalanästhetikum wieder abgebaut wurde, auch rückläufig. Ganz, ganz selten kann das auch mal bei PDA und Spinalanästhesie passieren. Gibt es einige Fallberichte zu, aber es ist extrem selten.
Sollte das aufgeklärt werden?
Bei Cervicalplexus auf jeden Fall.
Bei welchem Plexus noch?
Wahrscheinlich supraklavikulär.
Einer noch. Nicht ganz klassisch, einer noch klassischer.
Beim Interskalinären vermutlich dann noch.
Genau.
Einfach auch.
Sehr gut. Was müssen Sie beim Supraklavikulären aufklären, was Sie sonst bei Plexen nicht aufklären?
Am ehesten Pneumothorax.
Auf jeden Fall. Und was müssen Sie, oder was, wenn Sie es elegant machen, was klären Sie bei Plexen der unteren Extremitäten noch mit auf? Um das Ganze noch so ein bisschen rechtssicherer zu machen?
Nur bei den unteren Extremitäten?
Bestimmt ja. Potenzstörungen, wenn er es fragt.
Nein.
Ist nicht immer das, Johannes. Entschuldigung. Keine Ahnung.
Tatsächlich die Sturzgefahr.
Ach so.
Sollte man aufklären.
Ja, okay.
Hab ich nicht. Aber da musst du auch theoretisch aufklären bei der Axplex, dass dir der Arm auf die Nase fallen kann mit Gips.
Ja.
Ja gut, aber nur, wenn irgendein Anästhesist ihn dir über die Nase hält.
Nee, oder du
ich
ihn selber
einige, die das
heilst. Du kannst ihn ja selber hochnehmen.
Ja, aber
also mit einem anderen Arm.
Ja.
Um mal zu testen, ob es wirklich nicht
über der eigenen Nase.
Oh.
Ja, ich habe aber noch eine Frage, dann bin ich nämlich am Ende tatsächlich. Frau Haag, nehmen Sie denn, machen Sie trotzdem Neuromonitoring, wenn Sie ein Carotis TEA in Plexusanästhesie operieren?
Nicht in Form von NIRS oder SEPs, aber in Form von Quietscheentchen, ja.
Das wollte ich hören.
Genau, das Quietscheentchen auf der kontralateralen Seite, Entschuldigung, dient dazu, dass sobald wir das erste Mal geklemmt haben, unsere Chirurgen legen dann in der Tat immer einen Shunt, aber nach dem Klemmen, es gibt ja auch durchaus Chirurgen, die den Shunt nicht verwenden, und dann gilt es dahingehend dann zu schauen, ist beispielsweise eine Ischämie im Hirn vorhanden oder ist es noch möglich, dass der Patient, die Patientin mit dem Quietscheentchen munter weiter quietschen kann.
Und welches Neuromonitoring-Verfahren hat den meisten Einfluss auf das Outcome?
Ich hätte geschätzt SEPs.
Die Antwort ist keins.
Okay.
Es gibt keine Evidenz für die Überlegenheit eines Verfahrens beziehungsweise überhaupt einen Einfluss auf die Outcome-Parameter wie Stroke postoperativ nach Cortis TA durch Neuromonitoring.
Okay.
Trotzdem liefern Sie immer Stichworte, jetzt müssen Sie die SEPs aber zumindest so grob nochmal umreißen, damit man
ja,
auch…
Ja, wir machen die in der Klinik also, in der Tat ja nicht, weil wenn wir eine allgemeine Anästhesie für solche PatientInnen machen, dann nehmen wir NIRS-Monitoring und haben leider diese Möglichkeit der SEPs nicht, aber ich habe mir das nochmal angeschaut und erklären lassen, und beispielsweise ist es so, dass wir unterschiedliche Elektroden am Kopf befestigen, unter anderem über der Augenbraue und in der Mitte der Stirn am Haaransatz und eine noch über dem Ohr, und dann haben wir eine Stimulationselektrode, die wir auf der radialen Seite anbringen, also dort, wo auch unsere Arterie liegt. Und von dort aus geht dann eine Stimulation von insgesamt 100 Stimulationen aus, und danach wird sozusagen eine Wellenform auf dem SEP-Gerät oder auf diesem Monitor gezeigt. Und das Ganze ist eine S-Form, und dann schauen wir uns an, ob dieses S, was wir am Anfang haben, auch nach der Klemmzeit gleich bleibt oder ob wir dann einen Abfall haben in der Amplitude des S's, also eine Verminderung sozusagen. Und ab 40% sollte man da durchaus noch über einen Shunt nachdenken, sofern keiner angelegt war.
Sehr schön wiedergegeben dafür, dass Sie es noch nie gemacht haben. Das Einzige, was Sie sich merken können, die EEGs sind ipsilateral, alle Elektroden, und die Stimulation ist kontralateral.
Ah,
dann kommen Sie nicht durch.
Das ist natürlich sehr gut.
Jetzt hat jeder Prüfer also, nochmal gezeigt, dass er auch nochmal was weiß.
Ja, wenn Prüfer nicht mehr wissen als die zu Prüfenden, dann ist ja auch die Prüfung nicht gut.
Ja.
Es ist am Ende nochmal wichtig, darauf hinzuweisen, dass das hier nur eine Beispielprüfung ist, wie sie aus unserer Sicht vom Niveau und von den Fragen her sein könnte. Wir sind alles keine echten Facharztprüfer und Prüferinnen, und dass wir natürlich für den einzelnen Prüfer, die einzelne Prüferin nicht sagen können, was die prüfen wollen oder nicht, sondern wir lediglich das generelle Niveau wiedergeben wollen. Außerdem,
der Vollständigkeit halber, weil ich da nicht mehr weitermachen durfte, muss ich jetzt aber noch sagen, dass ich mit den restlichen Millilitern, die ich von meiner Ropiprilum-Mischung habe, bitte auch noch das Mastoid mit betäube, den Kieferwinkel mit betäube und einmal in der Richtung des zukünftigen Schnittes auch noch einmal Ropiprilo sozusagen unter der Haut direkt verabreiche, in zurückziehen mit der Nadel die ganze Zeit, und dann da halt auch nochmal eine gute Betäubung ist. Wenn das nicht ausreicht, kann man die ChirurgInnen auch nochmal bitten, in der Tiefe auch nochmal das Ganze zu betäuben. Und genau, man kann natürlich auch bei dem Thema jetzt noch auf 1000 weitere Sachen eingehen, wie zum Beispiel die Wirkung auf die Nerven ist, was da als erstes passiert, Sympathikolyse, Ausschaltung der Sensibilität, der Motorik und so weiter und so fort. Man könnte bei Periduralen und so.
Was noch ein interessantes Thema wäre, wie muss das denn hygienisch ablaufen? Aber also müssen wir jetzt nicht, aber wie sind denn die
wir steigen gleich wieder ein, weil es so geil ist.
Ich finde das,
nee, Entschuldigung.
Nein, es ist ja richtig. Also die hygienischen Vorschriften, grundsätzlich ist es so, sofern wir das. Also natürlich machen wir erstmal eine gute Desinfektion des Gebietes, was wir hinterher auch betäuben wollen. Gerade so hinterm Ohr ist relativ viel Fett, und da sollte man schon auch eine wirklich dreimalige Wischdesinfektion gemacht haben und dann eben nochmal am besten sprühen, sodass alles hinterher auch gut desinfiziert ist. Und danach ist es so, dass wir grundsätzlich sterile, also oder wir zumindest im Krankenhaus sterile Handschuhe haben und ich mir oft auch noch die Fläche der Handschuhe, also das sterile Innenleben der Handschuhe, so hinlege, dass meine Nadel nie in das nicht desinfizierte Gewebe kommt. So kann man es vielleicht benennen. Mhm. Aber es gibt keine Evidenz dazu, das unbedingt mit einem Lochtuch oder sowas machen zu müssen, soweit ich weiß. Wichtig ist aber da vielleicht noch zu sagen, wenn wir schon von einem Plexus sprechen, dass wir den Patienten auch gut lagern. Beispielsweise, dass der Kopf etwas weiter hochgelagert ist, weil sonst haben wir wirklich die Schwierigkeit, dass wir, wenn wir von der Unterseite stechen wollen und wir versuchen das Ganze ja in-plane zu stechen oder beziehungsweise von der Seite, dass wir dann da einfach nicht unbedingt so gut reinkommen, wenn der Kopf nicht so ein bisschen zur Seite und nach oben gelagert ist.
Ich habe es mir so gemerkt, korrigiert mich, wenn ihr es für falsch hält, jedes Single-Shot-Verfahren, Hygienestandards als notwendig. Mehr machen darf man theoretisch immer, wenn es einen nicht behindert. Notwendig wie eine Arterie. Ja. Und alle Katheterverfahren wie ein ZVK.
Ja. Genau, machen wir
so
auch so.
Machen wir das so auch.
So habe ich mir das auch bei einem Kongress letztes Jahr, also dieses Jahr, also ist jetzt gar nicht so unaktuell, sagen lassen, die aktuellen RKI-Empfehlungen.
Nee, genau. Also so kenne ich es auch.
Sehr gut. Wie ist es mit, abschließend zur Hygiene, wie ist es mit Schutz für einen Sonokopf?
Würde ich allein schon aus Schutz des Sonos wahrscheinlich machen. Ja, weil...
Sehr guter Punkt. Sonst muss er in Lesen.
Eigentlich schon, genau.
Und das geht nicht. Das gibt keine Klinik her, meines Wissens.
Genau. Und dementsprechend haben wir immer einen Schutz, also einen Sonobezug, der steril ist, mit dabei. Und so bleibt natürlich auch meine andere Hand steril, weil ich ja an dem sterilen Sonokopf arbeite. Ehrlicherweise habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht, ob ich es auch ohne machen könnte.
Ja, also wenn der Sonokopf keine Gefahr läuft, verschmutzt zu werden durch Blut oder andere Körperflüssigkeiten, könnte man drüber nachdenken.
Aber ist das nicht auch schon,
vorsichtig sein.
Dass dieses Desi, also das Sprüh.
Hautinfektionsmittel.
Ja, aber wie heißt das?
Hautinfektion.
Ja, und wie heißt das als Codan zum Beispiel, beispielsweise?
Okay,
ja,
bei uns heißt es Octinisept.
Ja, ist es ja auch meistens. Egal. Da ist es so, dass das Octinisept ja auch den Kopf des Ultraschalls irgendwie angreifen kann, habe ich mal gelernt.
Will ich jetzt auch nicht ausschließen.
Garantiert gibt der Hersteller das nicht frei. Da gibt es nur diese, also.
Ja.
Das heißt ja nicht, also auch wenn ich, ich sage ja jetzt nichts zu, ich glaube, ich sage Sachen, die man so.
Nee, sag einfach nichts dazu. Wusstet ihr, vielleicht Fun, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall Fact, dass Octiniderm und Octinisept, also wenn wir sozusagen eines davon verwenden, eins mehr Arachnoiditis macht?
Was?
Ja.
Nein.
Ja, also ich meine, es ist Octiniderm gewesen, aber korrigiert mich doch bitte, falls es irgendwie irgendjemand ganz genau weiß, aber ich gucke es ansonsten auch gerne nochmal nach.
Das Codewort für diesen Beitrag ist Toxizität.
Mhm. Schön. Toxizität. Ja, hat Spaß gemacht.
Ja.
Auch wenn man nicht immer alles beantworten kann, ich denke, dass man trotzdem auch solche Prüfungen dann besteht, auch wenn die Prüfer einem manchmal selber Dinge verraten. Das wird wahrscheinlich in jeder Prüfung wirklich so sein. Ich werde berichten, wie es in meiner Prüfung dann war. Und ansonsten...
Ja, ich bin mir sicher, dass du diese Prüfung bestanden hättest.
Ich bin also mir auch sehr sicher. Also 99,99999%, also eher 101. Also da braucht man sich keine Gedanken zu machen tatsächlich.
Falls irgendein Hörer damit nicht einverstanden ist, dann könnt ihr ja nochmal sagen, Dana, geh nochmal zur Nachprüfung.
Aber alles, was du nicht wusstest, ist kein klassisches Lehrbuchwissen, würde ich sagen.
Das ist genau. Gut. Schön. Dann hoffe ich, dass es euch auch heute wieder gefallen hat. Und ja, das wird wahrscheinlich
Feedback.
Ja im Dezember ausgestrahlt. Also guten
Rutsch. Da ist Dana hoffentlich schon Fachärztin. Spoiler.
Davon gehen wir jetzt mal aus.
Davon gehen wir aus, genau.
Genau. Tschüssi. Tschüss.